Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily.
Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Kilian Schmidt ist hier, der Co-Founder von Kertos. Und wir sprechen über eine frühe Runde in ein Unternehmen, das sich mit dem Thema Datenschutz beschäftigt und ja versuchen möchte, in Deutschland und Europa das Thema Datenschutz irgendwie massenkompatibler zu machen. Ich fand das ein sehr, sehr cooles Gespräch, weil wir halt eben auch links und rechts so ein bisschen über ja die Sinnhaftigkeit von Datenschutz gesprochen haben. Deswegen unbedingt dranbleiben, es geht auch sofort los. Aber noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr heißt es wie jeden Dienstag Startup Insider VC Talk. Ihr wisst das, wir stellen die wichtigsten VCs in Deutschland vor und so auch dieses Mal bei uns zu Gast ist Simon Schminke. Er ist General Partner von Creandum. Und Creandum kennt ihr nicht zuletzt, weil Peter Specht natürlich oft hier zu Gast ist, als Experte im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Nein, man kennt sie auch, weil sie wirklich einen guten Ruf haben oder einen sehr, sehr guten Ruf, immer oder fast immer ein sehr, sehr gutes Händchen haben für die Investments, die sie tätigen. Und ja, deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Simon war ein sehr unterhaltsamer Gesprächspartner. Aber naja, das kommt nachher um 16 Uhr. Lasst es euch nicht entgehen. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Kilian Schmidt, der Co-Gründer von Kertos.
Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily Interview.
Sehr schön, ich bin verbunden mit Kilian Schmidt, dem Co-Gründer von Kertos. Hallo Kilian.
Hallo Jan, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Gespräch. Ja, und erstmal herzlichen Glückwunsch zur Runde. Frisch announced, 10x ist bei euch eingestiegen, ne?
Richtig, 10x Founders aus München, die auch gerade aus der Deckung sind. Ja, mit denen zusammen im Lead sind wir unterwegs, freuen uns sehr über deren Investment. Tolle Unterstützung bisher, haben daneben auch noch X-Deck aus Köln mit an Bord und einen kleinen VC auch aus München, Superlist, und einige auch teilweise szenebekannte Angels. Fabi Wesemann von WeFox ist dabei, Ronny Shipley, der mal bei Gorillas tätig war als CTO, und noch einige andere, über die wir uns sehr freuen und da eine schlagkräftige Truppe, glaube ich, aufgestellt haben.
Ja, und jetzt ist natürlich die große Frage, was ihr macht. Jetzt habe ich hier stehen, ihr seid die erste echte Datenschutzautomatisierung in Europa für die nächste Generation der europäischen Datenschutztechnologie. Das klingt also, da ist sehr viel Erstes drin, das heißt, ihr betretet Neuland.
Genau, wir betreten Neuland. Was genau machen wir? Du hast es schon einmal kurz sehr gut zusammengefasst. Es liest sich natürlich etwas komplex, das ist es nämlich auch. Und zwar mit Kertos schließen wir die Lücke zwischen den datenschutzrechtlichen Anforderungen und der tatsächlichen operativen Umsetzung. Also wir kümmern uns darum, dass Prozesse automatisiert werden, dass Tools integriert werden, stellen dafür Entwicklern eine No-Code-Integration bereit, die dabei helfen sollen, insbesondere die täglichen Anforderungen im operativen Umsatz zu bewältigen. Und warum als erstes Produkt? Bisher gibt es, so unsere Meinung, in Europa noch kein Tech-Produkt, das das halt so anbietet und Teams insbesondere im Bereich Operations unterstützt. Und ja, damit sind wir angetreten und wollen nicht nur Unternehmen, sondern auch am Ende den Betroffenen helfen, dass die Daten auch tatsächlich so verarbeitet werden, wie die Datenschutzgrundverordnung das vorsieht.
Kannst du das nochmal ein bisschen praxisnäher erklären? Wer sind denn da eure genauen Kunden?
Genau, unsere Kunden sind vor allem solche Unternehmen, die halt viel mit personenbezogenen Daten zu tun haben. Und ganz klassisch sind das E-Commerce-Unternehmen, das sind Quick-Commerce-Unternehmen, die halt ja, eine Vielzahl oder Millionen von Kunden haben. Und ein sehr konkreter Anwendungsfall sind die Betroffenenrechte, sprich dein oder mein Recht aus Auskunft, auf Löschung. Das wird aktuell bei vielen Unternehmen komplett manuell umgesetzt und wir sind halt angetreten, genau solche Prozesse zu verschlanken, zu automatisieren, insbesondere Kosten einzusparen und auch Fehler zu vermeiden. Also helfen am Ende auch dir und mir, dass die Rechte, die wir haben, auch tatsächlich umgesetzt werden.
Es ist interessant, dass du E-Commerce sagst. Ich hätte jetzt gesagt, du sagst irgendwie Gesundheitsbranche so als allererstes. Hätte ich vermutet, dass da noch viel kritischere Daten lagern.
Das stimmt auch. Und damit sprichst du eigentlich so unsere zweite Targetgruppe an, mit denen wir auch irgendwie im engen Austausch sind. In der Tat, die Daten sind dort sehr sensibel. Da gibt es dann immer den großen Spagat auch zwischen Datensicherheit und auch rechtlicher Umsetzung des Datenschutzes. Aber du hast vollkommen recht. Ja, wie gesagt, nicht umsonst ist Fabi Wesemann von WeFox auch dabei. Also das ganze Thema InsurTech, HealthTech oder auch FinTech sind Themen, die wir uns sehr genau angucken, wo die regulatorischen Anforderungen auch sehr hoch sind. Stichwort BaFin. Also für uns ein wahnsinnig spannender Bereich und auch ja, viel Bereitschaft bei den Unternehmen, da durch Technologie einfach den nächsten Schritt zu gehen.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du dabei bist, aber also vielleicht können wir ganz kurz mal über Datenschutz sprechen. Ist denn Datenschutz in Deutschland und Europa, ist das alles so vernünftig, wie das jetzt aufgezogen wurde?
Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Also es ist auch einer der Ansprüche, den wir halt an uns haben und mit denen wir halt angetreten sind, auch Deutschland und Europa wieder etwas mehr zu einer Thought Leadership oder Vorreiterrolle im Datenschutz zu verhelfen. Ich glaube schon, dass der Schutz von personenbezogenen Daten schon heute, aber auch in der Zukunft unumgänglich ist, weil wir uns wahrscheinlich teilweise gar nicht vorstellen können, was ansonsten alles möglich wäre und wie gläsern und durchsichtig der Einzelne sein würde. Und das ist mit einer ordentlichen Gesetzgebung und vor allem einer Vereinheitlichung ein erster wichtiger Schritt. Und der ist meiner Meinung nach in vielen Bereichen geglückt. Natürlich wird es dann irgendwann auch Zeit, das nochmal anzupassen. Aber, und da sehen wir jetzt halt unsere Aufgabe drin, bevor man schon wieder neues Recht schreibt, muss man natürlich auch erstmal dafür sorgen, dass das bestehende Recht auch tatsächlich umgesetzt wird. Und da sehen wir auch noch viel Nachholbedarf in den einzelnen Teams, in den einzelnen Unternehmen, um auch wirklich bis in den letzten Prozess das umzusetzen, was vielleicht die Rechtsabteilung oder deine Berater vorher definiert haben, weil da scheitert es meistens und findet der Bruch statt und es kommt nicht tatsächlich dort an, wo es ankommen müsste.
Also seit diese ganze GSDVO-Konformität geschaffen wurde, muss ich immer erstmal einen Banner wegklicken, bevor ich auf eine Webseite komme. Was ist denn das Vorteilhafte aus deiner Sicht oder das Wichtige vom Datenschutz? Also wen schützt denn da eigentlich wer vor wem?
Genau, also wem schützt der Datenschutz letztendlich? Also du oder auch mich als Betroffene, nämlich dass Unternehmen kein Schindluder mit den Daten treiben, dass es genaue rechtliche Rahmenbedingungen gibt, mit denen sie agieren dürfen. Und das ist auch das Spannende und finde ich die größte Errungenschaft der DSGVO. Wir Juristen nennen das eine Erlaubnisvorbehalt, das andere Verbotsvorbehalt. Also wie ist es in Europa jetzt so geregelt? Alles ist verboten, es sei denn, die DSGVO erlaubt es. Das setzt natürlich einen klaren Rahmen und hilft dafür oder sorgt dafür, dass Unternehmen wissen, was sie dürfen und was nicht. Im Gesetz steht nämlich drin, was gemacht werden darf. Weltweit und auch vorher war es halt so, es gab den Verbotsvorbehalt. Also letztendlich war alles erlaubt, es sei denn, es ist verboten. Und das lässt natürlich deutlich mehr Schlupflöcher offen, die auch schamlos ausgenutzt werden. Und dafür sorgen, dass teilweise Betroffene keine Kredite kriegen oder aus sonstigen geschäftlichen Abwicklungen ausgeschlossen werden. Oder aber, dass höchstpersönliche Daten auf einmal bei Personen oder Unternehmen landen, mit denen du einfach nichts zu tun haben möchtest. Und ich glaube, das ist die größte Errungenschaft, dass man eine Einheitlichkeit hat und auch ein Gesetz hat, das den Schutz des Einzelnen an oberste Stelle setzt.
Und jetzt in diesem ganzen Konstrukt, welche Rolle nehmt ihr denn jetzt ein?
Welche Rolle nehmen wir ein? Wir verstehen uns eigentlich als ausführendes Organ oder als ausführende Einheit, die halt wirklich dafür sorgt, ich hatte es vorhin kurz angesprochen, den Bruch zwischen den Beratern und dann der operativen Ausführung, den zu schließen und dabei zu helfen, dass das, was vorher definiert wurde, es gibt halt die rechtlichen Rahmenbedingungen, aber natürlich muss für den Einzelfall auch immer genau definiert werden, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Das wird dann beim Geschäftsführer oder beim Projektverantwortlichen abgeladen und der wiederum muss dafür sorgen, dass dann in der Organisation das so gelebt und umgesetzt wird. Und genau da wollen wir uns halt reinsetzen und quasi als Maschinenraum agieren, der systemübergreifend dafür sorgt, dass diese Anforderungen umgesetzt werden und Prozesse optimiert, automatisiert werden und dementsprechend auch tatsächlich das Recht dort ankommt, wo es hingehört.
Das macht ihr aber mit Blick auf den Endkonsumenten oder mit Blick auf die Unternehmen? Also gezahlt werden die dann natürlich von Unternehmen, aber also seid ihr quasi im Auftrag des Endkunden unterwegs?
Es klingt so blöd, aber unser Rahmen wird durch die DSGVO irgendwie gesetzt und wir sind natürlich für Unternehmen tätig, aber indem wir den Unternehmen dabei helfen, auch das tatsächlich umzusetzen, was viele ja auch umsetzen wollen. Also es scheitert oftmals nicht daran, dass Unternehmen nicht gewollt sind, die DSGVO umzusetzen, sondern es fehlen ihnen teilweise einfach die Mittel, ob jetzt finanzieller oder technischer Art. Und dann wird es halt etwas vernachlässigt. Aber ich kenne kein Unternehmen, das sagt, ich möchte nicht rechtskonform agieren. Viele sagen halt, ich lasse es vielleicht mal liegen, weil der Aufwand mir zu groß ist. Und dementsprechend sind die Sekundäreffekte, die wir erzielen, auch immer im Interesse des Endkunden, weil wir schließlich dafür sorgen, dass das auch umgesetzt wird, was rechtlich angemessen ist. Und insofern ist es immer im Interesse beider Beteiligten, sowohl der Unternehmen als auch der Endkunden.
Und du hast vorhin von diesen Auskunftsrechten, hast du sie, glaube ich, genannt, gesprochen. Genau. Das heißt, man kann jetzt als Endkunde zu euch kommen und sagen, keine Ahnung, sagen wir mal, Zalando wäre euer Kunde. Was hat denn Zalando über mich gespeichert?
Das ist sozusagen das, was im Hintergrund passiert. Also nehmen wir mal an, Zalando, würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wäre unser Kunde. Dann würden wir dafür sorgen, dass wir im Hintergrund alles vorbereiten auf technischer Ebene, dass wenn du dann auf Zalando zugehst und Zalando bittest, stellt mir meine Daten zur Verfügung oder löscht bitte meine Daten, dass das dann von uns im Backend vollautomatisch durchgeführt wird. Wir haben jetzt noch nicht die Absicht, sozusagen als Aggregator für dich als Endkunde zu agieren. Das ist vielleicht etwas, was in Zukunft mal kommt, wo wir dann auch für dich als sozusagen D2C-Brand auftreten und sagen, guck mal, du nutzt 40, 50 verschiedene Services im Internet. Die haben wir alle integriert und können jetzt dafür sorgen, dass du an einer zentralen Stelle deine Adresse ändern kannst, deine Daten löschen kannst und so weiter und so fort. Das würde ich als Generation 2 oder 3 bezeichnen, unseres Produktes, aber jetzt noch nicht am Anfang.
Ja, weil das wollte ich fragen. Eigentlich, also ich weiß jetzt nicht, ob Kertos sich so positionieren möchte, aber eigentlich ist das doch das, was fehlt. Ne? Also dieses quasi einmal KYC-Prozess durchlaufen und dann zu sagen, ich tatsächlich organisiere sämtliche Daten an einem zentralen Ort. Adressänderung hast du gerade angesprochen, aber auch man könnte ja wahrscheinlich relativ leicht, ich weiß nicht, standardisierte Auskunfts- oder Erlaubnisse erteilen, wo man aber sagt, ich muss nicht mehr bei jeder Webseite gefragt werden, ich habe es einmal quasi geregelt und die Webseite fragt das bei euch ab, oder?
Absolut richtig und entspricht, glaube ich, auch meiner Traumwelt, um da halt irgendwie einem ganz, ganz großen Aufwand zu entkommen. Aber ich glaube, dafür müssen wir unsere Hausaufgaben erstmal machen. Das heißt, ein so attraktives Produkt bauen, dass die Unternehmen uns am Ende gern verwenden und dann du diesen positiven Zweiteffekt hast, dass du das dann auch den Endkunden dir und mir anbieten kannst. Aber ich glaube, es ist ein deutlich besseres Produkt, wenn man den echten Mehrwert bei den Unternehmen erzielt, dadurch halt Bereitschaft erfährt, das Produkt Kertos zu integrieren und dann am Ende dem Endkunden, dem man dafür ja auch nichts abknöpfen möchte. Also ich glaube, die Bereitschaft dann dafür zu zahlen, wiederum wäre auch eher gering. Insofern müssen wir dafür sorgen, dass wir uns vorher gut platzieren, ein tolles Produkt bauen, das einen echten Mehrwert stiftet und dann sehr, sehr gerne natürlich auch diese Effekte weitergeben an die Endkunden. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall sehr, sehr intensiv beobachten. Aber ich glaube, da ist noch ein bisschen was zu tun vorher.
Ich weiß gar nicht, ob die Bereitschaft dafür zu zahlen so gering wäre. Aber jetzt spreche ich natürlich aus der subjektiven Wahrnehmung von jemandem, der das irgendwie einfach spannend finden würde, wenn quasi das gerade beschriebene Szenario eintreten würde. Aber was zahlen denn die Unternehmen dafür? Ich habe jetzt, also ihr seid wahrscheinlich eine ganz standardisierte SaaS-Lösung, ne?
Richtig. Wir zielen darauf ab, dass wir halt ein Integrations, Buch haben, wo wir die klassischen Software-as-a-Service-Anbieter integrieren können, um dir als Unternehmen dann die Möglichkeit zu geben, sich da schnell onzuboarden und dann das Produkt auch in kürzester Zeit einsetzen zu können. Und die Kosten, wir sind da sehr dynamisch unterwegs. Insofern ist es, glaube ich, super schwierig, jetzt da eine gewisse Größe zu nennen. Und wir richten uns am Ende sehr stark danach, wie hoch der Aufwand intern im Unternehmen wäre. Und das ist abhängig von der Anzahl der Systeme, die integriert werden müssen, weil natürlich auch wir unsere Integration bauen, danach halt auch warten und pflegen müssen. Und aber auch der operative Aufwand, und da sprechen wir dann teilweise sehr konkret über die Anzahl der Anfragen. Sind das 10 oder 20 im Monat oder sprechen wir eher über 500 bis 1000 Anfragen? Das ist natürlich sehr abhängig von Unternehmensgröße. Und daran bemessen würden wir dann auch unsere monatlichen Fees sozusagen aufrufen und versuchen da halt sehr dynamisch unterwegs zu sein, sodass am Ende es keine Geldfrage ist, ob wir integriert werden können und dementsprechend auch dem Datenschutz und irgendwie den Unternehmen helfen können, sondern vielmehr eine Skalierungsfrage und da halt immer das richtige Paket zusammenschnüren.
Apropos Skalierung, eure Skalierung in andere Länder zum Beispiel, ist das, sprechen wir jetzt hier über eine deutsche Lösung oder sprechen wir über eine europäische Lösung oder vielleicht sogar eine internationale Lösung?
Aber wir sprechen hier auf jeden Fall über das Potenzial, dann einen weltweiten Marktführer aufzubauen. Und warum das? Weil Deutschland und Europa, glaube ich, Vorreiter im Datenschutz sind, immer schon waren und das auch in den vergangenen Jahren bestätigt haben. Und das Angenehme ist, europaweit ist es halt sowieso schon einheitlich, dadurch, dass alle auf die DSGVO aufbauen. Gleichzeitig ist die DSGVO Vorreiter für viele, viele andere Gesetzesinitiativen in den letzten Jahren gewesen, die wiederum die DSGVO als Vorbild genommen haben und dementsprechend wir aus Europa heraus auch Riesenpotenzial sehen, da weltweit den Privacy Leader aufzubauen und die Brand Datenschutz weltweit wieder aus Deutschland heraus und Europa heraus zu prägen.
Also ich drücke euch dafür erstmal natürlich die Daumen. Ich weiß auch, also Tim Cook und sowas haben ja alle schon gesagt, das deutsche oder europäische Modell ist im Datenschutz super. Ich bin da irgendwie so ein bisschen skeptisch, weil also was mir irgendwie so fehlt in Deutschland ist so ein irgendwie ein positiver Umgang mit Daten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber man hat so wenig das Gefühl, dass es Menschen gibt, die sich tatsächlich mit Datenschutz die einem erklären können, warum Datenschutz so wichtig ist. Ich verstehe schon, was du gerade sagst, man möchte böse Unternehmen davon abhalten, mit unseren Daten Schabernack zu treiben, aber Datenschutz kann doch eigentlich viel mehr und man hat so das Gefühl, dieses Positive, das bleibt irgendwie auf der Strecke, oder?
Das ist genau der Punkt, weswegen halt auch so eine DSGVO auch vorsichtig nochmal wieder angefasst werden muss und sicherlich auch angepasst werden muss in bestimmten Teilen. Ich glaube, wir müssen halt schon aufpassen, dass wenn Daten nicht reguliert werden, es zu willkürlichen Diskriminierungen kommen kann, der gläserne Mensch sicherlich nicht alles teilen möchte, weil das auch negativ aufgefasst wird. Aber du sprichst zum Beispiel, oder ein Punkt, den ich gerne ansprechen würde, sind das ganze Thema auch wirklich Gesundheitsdaten, wo wir uns sicherlich in Europa gerade auch noch viel verbauen, einfach weil wir im Bereich Forschung, Medizinprodukte oder auch Entwicklung viel, viel mehr, viel, viel schneller erreichen könnten, wenn anonymisiert, aggregiert Patientendaten verfügbar gemacht werden.
100%.
Aber auch da sehen wir halt uns irgendwie nicht nur in der Pflicht, sondern auch als Grundvoraussetzung, nämlich was brauchst du denn, um halt Daten zu verarbeiten und anonymisieren zu können? Du musst sie halt vorher verwalten und managen. Du musst der Herr der Daten sein, um dann damit bestimmte Dinge anstellen zu können und natürlich nur Gutes im Sinn hast. Und deswegen kommen wir halt nicht drum herum, dass technische Produkte entwickelt werden, die halt Unternehmen genau in diese Lage versetzen, in großer Masse, skalierbar, agil, über verschiedene Systeme hinweg personenbezogene Daten zu verwalten und zu managen, um dann rechtliche Anforderungen einzuhalten, aber auch neue Wege zu gehen, wenn es um den Bereich Forschung oder auch volkswirtschaftliche Studien angeht. Also ich glaube, da sind die Grenzen dann klein, aber man muss halt die Hausaufgaben vormachen und das ist halt eine ordentliche Erfassung und Verwaltung dieser Daten und genau das ist eins unserer Hauptziele.
Finde ich super spannend, weil also tatsächlich, ich glaube, Verschlüsselung und Anonymisierung von Daten ist ein super wichtiges Thema. Zeitgleich, du willst ja, glaube ich, als Gesellschaft, als Gemeinschaft, möchtest du ja eigentlich tatsächlich irgendwie so eine Art von Transparenz herstellen, dass du eben aus den Daten, also du hast gerade im Gesundheitsbereich gesagt, das hast du wahrscheinlich in ganz, ganz vielen Bereichen, da steckt so viel Wissen drin, so viel kollektives Know-how, was man sich aber eigentlich verwehrt, indem man sagt, man verhindert die Teilung, oder?
Total. Also da bin ich voll dabei und da kann aus der Gesundheitsbranche dir wirklich viele ihr Leid irgendwie teilen und klagen und das ist sicherlich eine der Geburtswehen oder Schmerzen, die wir jetzt in der DSGVO erlebt haben, die ja auch noch nicht alt ist, jetzt bald wieder Jahrestag feiert, aber ja auch erst wenige Jahre in Kraft ist. Und das dauert leider natürlich immer viel zu lang. Aber da sehe ich uns oder auch mich irgendwie in der Pflicht, entsprechend da auch darauf hinzuarbeiten, dass solche technischen Möglichkeiten da auch dann genutzt werden, aber dafür müssen ja erstmal gebaut werden und da sind wir halt unter anderem dran.
Aber ich wollte ja auch gerade sagen, da ist glaube ich Platz für Role Models in Deutschland, für Menschen, die das mal ein bisschen irgendwie auch positiv erklären, das machst du schon ganz gut, finde ich. Vielleicht sagen wir ganz kurz nochmal das Thema Länder, es gibt ja so Datenschutzbeauftragte der Länder, was hat denn das aus deiner Sicht für einen Sinn? Ich weiß jetzt nicht, ob du da überhaupt drüber reden möchtest, weil vielleicht musst du mit denen auch gut kooperieren.
Aufpassen, aber, wer zuhört.
Ja, genau. Ne? Aber das ist natürlich für mich auch so eine Absurdität, weiß nicht, wie du das siehst. Also warum braucht ein Land wie Lübeck wie Schleswig-Holstein, warum brauchen die einen Datenschutzbeauftragten?
Ja, also im Kern, ich meine, ich bin Jurist selbst, insofern kenne ich mich da ganz gut aus. Föderalismus finde ich ja grundsätzlich erstmal sehr förderlich, einfach weil es für Diversität sorgt, weil es halt dafür sorgt, dass immer wieder Stimulation stattfindet und gleichzeitig, du brauchst natürlich irgendwie Verantwortliche. Du hast einen Bundesdatenschutzbeauftragten, du hast die 16 Länderbeauftragten, die dienen ja in erster Linie auch dafür, klingt jetzt ein bisschen blöder, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und jedes Unternehmen kann auch auf die Behörden zugehen und bestimmte Prozesse prüfen lassen, sich eine Einschätzung geben lassen. Natürlich sind die Behörden vorsichtig, da mit sehr konkreten sozusagen Auflagen um die Ecke zu kommen. Aber sie dienen am Ende der Aufsicht. Sie dienen halt dafür oder sie dienen halt dazu, dass auch das Recht umgesetzt wird. Und sie sind aber auch Sparringspartner und Vermittler in vielen, vielen Fällen. Also sie dienen ja zum Beispiel auch als Anlaufstelle für dich als Betroffener. Nicht nur du als Unternehmen sollst halt auf die Behörden zugehen, sondern auch wenn du das Gefühl hast, es gibt dort ein Unternehmen, das mit meinen Daten nicht sorgfältig umgeht, dann ist die Datenschutzbehörde des jeweiligen Landes deine erste Anlaufstelle, um diesen Fall, diesen Umstand zu melden und dann halt sich auch darauf verlassen zu können, dass entsprechend agiert wird und dem nachgegangen wird. Also ich sehe da schon eine wichtige Verantwortung. Gleichzeitig gibt es da auch viele Herausforderungen, die man sicherlich mit Blick auf den Wirtschaftsstandort Deutschland auch noch etwas stärken und kräftigen muss. Also sich auch viel mehr als Enabler oder als Partner in dieser Sache zu sehen, als jetzt die böse Aufsichtsbehörde, die alles nur verbietet und untersagt. Aber das ist bei Weitem nicht so. Also viele Datenschutzbehörden haben da, glaube ich, einen sehr tollen Job auch in den letzten Jahren gemacht und machen da immer bessere Arbeit, wenn es darum geht, konstruktiv mit Ratschlägen zur Seite zu stehen.
Jetzt sag nochmal einer, dass Juristen keine guten Politiker abgeben. Duki, das hat mir großen Spaß gemacht. Also ich hatte jetzt Schleswig-Holstein auch nur angesprochen, weil ich mit dem Thilo Weichert, hieß er, glaube ich, mal ein längeres Gespräch hatte. Und der war ja Datenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein. Deswegen hatte ich jetzt gerade willkürlich das Land hervorgehoben. Also hat mir großen Spaß gemacht. Finde, wie gesagt, das also hast du ja gerade schon gemerkt, vom Thema her super wichtig, was ihr macht. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Nee, was haben wir vergessen? Eigentlich irgendwie die tolle Nachricht, dass wir auch mit dem Produkt jetzt einen Riesenschritt weiter sind. Ich meine, wir sprechen über unsere Pre-Seed-Finanzierungsrunde. Das ist natürlich alles noch ganz am Anfang, aber wir haben unsere Beta-Phase gelauncht mit tollen Partnern, die kontinuierlich dazu beitragen, das Produkt besser zu machen. Aber würden uns natürlich freuen über alle Unternehmen, die Lust haben, ihre Operations im Bereich Datenschutz irgendwie aufs nächste Level zu heben und da in einer sehr frühen Phase in den Austausch zu gehen. Da sind wir immer offen, freuen uns über Feedback, Insights und gute Gespräche. Insofern das gerne noch an der Stelle erwähnt.
Also kertoys.io und dann habe ich auch gesehen, da findet man auch eine ganze Menge offene Jobs. Ne? Ihr sucht da Mitarbeiter gerade.
Richtig, wie jedes frisch finanzierte Startup sind wir da auch auf Suche nach tollen Talenten und interessierten Menschen, die ja am Ende, glaube ich, da was bewirken wollen. Wir haben ja viel drüber gesprochen, es gibt da viel zu tun, es ist ein wahnsinnig spannendes Feld, es wird uns auf lange, lange Zeit begleiten und ich glaube, wir stehen da erst am Anfang einer sehr komplexen, aber interessanten Herausforderung, wenn es darum geht, Datenschutz lebbar zu machen, agil zu machen, skalierbar zu machen. Und wer da Bock drauf hat, darf sich sehr, sehr gerne melden. Freuen wir uns über jeden oder jede, die da Lust drauf hat.
Und hoffentlich einfacher zu machen. In München sucht ihr, ne?
Genau, in München. Wir sind da aber auch, sag ich mal, remote-friendly. Ich finde schon spannend, in so einer frühen Phase eng zusammenzuarbeiten, aber da sind wir sehr flexibel. Ich selber pendel auch zwischen Berlin und München. Wir werden sicherlich auch bald in Berlin versuchen, eine kleine Heimat aufzubauen. Insofern wollen wir uns da nicht beschränken, sondern Talent first.
Kilian, weiterhin viel Erfolg, Glückwunsch schon mal zur Runde und ja, dann auf bald, ne?
Vielen, vielen Dank, Jan, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja. Selbst auch fleißiger Podcast-Hörer vom Startup Insider.
Da sieht man, was es bringt. Okay,
das freut mich definitiv.
Kilian, also alles Gute, ne?
Danke, danke.
Mach's Bis dann, gut. Ciao.
Ja, ciao.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das war Kilian Schmidt, Co-Gründer von Kertos. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, nachher geht's ja weiter. Ich habe es angekündigt. Startup Insider VC Talk. Heute mit Simon Schminke, dem General Partner von Creandum. Das kommt um 16 Uhr. Ist ein tolles Gespräch geworden. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt. Also weil natürlich Simon extrem tief drin ist in den ganzen Themen. Und dementsprechend, ja, ich hoffe, ihr verpasst das nicht. Wenn euch generell gefällt, was wir hier tun, wie immer, die Bitte empfehlt uns doch gerne weiter. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Ja, und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.